Gut. Ja. Ja, guten Abend. Wenn ich mich selber vorstellen kann, darf. Ich bin Jami Kutter, ich bin Mitglied der FOH Halle, bin jetzt da seit 4 Jahren drin, bin jetzt aktuell Teil der Geschäftskommission der V. Was sind Begriffe, die man erklären muss halt, ne? Die FOH ist eine föderale Gewerkschaft. Das heißt, wir haben Ortsgruppen. Die Ortsgruppen sind die Syndikate. Es gibt immer ein Allgemeinsyndikat. Sollten sich dann Leute finden, die branchenspezifisches zusammenfinden, zum Beispiel Bau, Elektro, Chemie, je nachdem, sind dann Branchensyndikate. Diese Branchensyndikate und das allgemeine Syndikat vor Ort schließen dann so Lokalföderationen zusammen. Die Lokalföderationen sind organisiert in Regionen, aktuell in Nord, Süd, Ost und West. Jede Region hat nochmal ein Sekretariat, da habe ich auch mal Zeit lang gemacht. Und die ganzen Syndikate und Regionen zusammengeschlossen in der Bundes-V und die Bundes-V hat selber nochmal ein Sekretariat und das ist die Geschäftskommission. Und ich bin jetzt momentan Teil dessen, so dass also mal ein bisschen Überblick über Strukturen. Dieser Vortrag ist entstanden, da ich mich sehr stark mit der Geschichte der FOH beschäftige. Gerade auch mal so ein Archivmaterial rumkam, was halt mir zur Verfügung steht, alte Protokolle durchlese, was für mich interessant ist, aber für die meisten halt nicht unbedingt. Und deswegen habe ich da auch so ein kleines Problemchen. Also der Vortrag, wenn ich den trocken halte, ohne Publikum, 30, 35 Minuten. Aber mir ist gestern auch gefallen, als ich ihn gehalten hatte. Ich hatte so viele Anekdoten dann erzählt, dass dann ich gnadenlos überzogen habe. Also man möchte es bitte mehr danach ziehen, wenn es dann doch ein bisschen länger dauert, wie 30, 35 Minuten. Genau. Und das, der wichtige Punkt auch daran ist, dieser Vortrag ist so eine Reflektierung der eigenen Geschichte. Turbulente Geschichte, abwechslungsreiche Geschichte, nicht immer schön, nicht immer positiv. Aber die FOU hat sich in diesen 40 Jahren deutlich geändert. Gerade in den letzten Jahren haben wir ziemliche Umwälzungen in den Strukturen vor Ort und bundesweit. Deswegen, das ist ein Blick zurück. Die Zukunft sieht wesentlich positiver aus. Da geben wir vielleicht noch ein bisschen zum Schluss ein, wie es gerade so aussieht. Aber der wesentliche Punkt ist halt Geschichte der FOU. So, ups, das habe ich. Ja. Momentchen, ja, springt was hinten. Ach genau. Technik wie begeistert. So, jetzt sind wir nicht. Und zwar, also wir feiern die FOH dieses Jahr 40 Jahre Geburtstag. Und da blickt man halt mal zurück auf die Entstehungsjahre. Entstanden ist eigentlich 77. Aber das ging ja nicht spontan vor sich, das hat so mehrere Jahre Entwicklung gedauert, die sich jetzt bundesweit abgespielt hat. Und der wesentliche Punkt ist, 1970 hat sich nämlich in Köln das Anarcho-Syndikat Köln gegründet. Das bestand zeitweise aus 30 Mitgliedern und hatte so ein Redaktionskollektiv, die haben die Zeitung Die Befreiung rausgegeben. Dann hatten sie noch einen Lesekreis, so dieser Theoriearbeitskreis. Und ganz das wichtig halt, ist halt die Betriebsgruppen, beziehungsweise Gewerkschaftsarbeit, die halt stattgefunden hat. Daneben halt auch interessant, das Anarcho-Syndikat war dann noch Mitglied bei den ein Jahr später gegründeten Gefangenenhilfsorganisationen Schwarzes Kreuz Köln. Und im Zuge dieser Organisation haben sie dann Kontakt gekriegt mit der Schwarzen Hilfe Berlin. Und die Schwarze Hilfe Berlin hat auch diese Gefangenenhilfe gemacht, aber auch Betriebsarbeit. Und das kommt halt so im Laufe der Zeit halt auf der Punkt halt noch weiter. Und wir hatten auch dann 1970, hat dann auch zeitgleich die AG Syndikalismus in Hannover gegründet. Diese AG hat sich sehr stark bezogen auf die anarcho-syndikalistische Geschichte von Gewerkschaften, beziehungsweise auch vor allem auf die FOD. Also man muss auch erklären, die FOU ist zwar lediglich gegründet, aber die Idee von einer anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft in Deutschland ist nicht neu. Es gab sie schon von 1919 bis 1933, beziehungsweise 1938 und das war die FOD. Also es ist einfach mit 1977 kam halt so eine Neubelebung dieser einen Idee auf. Kommen wir auch später noch dazu. Diese hannoveranische Gruppe war vor allem in Theorie, Lesekreis. Sie haben die Zeitung Graswurzelrevolution gelesen und die Zeitung Befreiung. Also damit ist sie halt eine gewisse Verbindung gewesen zum Anarcho-Syndikat Köln. Und ein Teil dieser AG war dann Gründungsmitglied der FVÖ. Der wesentliche entscheidende Punkt halt für die Geschichte der FVÖ ist halt der Tod von Franco 1975. Denn mit 1975 erlebt der Anarcho-Syndikalismus Aufwind. Die verbotene Spanne CNT, unsere Schwestergewerkschaft wird dazugelassen. Die französische CNT wird wiederbelebt und im Zuge dessen organisiert das Anarcho-Syndikat Köln eine bundesweite Tour mit Militanten der CNT, die halt mal berichten aus ihrem Leben damals, auf dem sicher rechts dieses kleinere Bild. Das war verbunden damals mit noch mit einem Film. Das war eine mehrwöchige Rundreise und in dieser Rundreise haben die Kontakt gekriegt in vielen Städten mit libertären Gruppen oder Einzelpersonen. Und daraus ist Erkenntnis erwachsen, okay, wir sind halt viele, wir sind überall verteilt, wir machen das Gleiche oder wir wollen das Gleiche machen. Was machen wir denn da? Erstmal wurden Adressen ausgetauscht, Kontakte geknüpft. Und dann halt kam die Idee wirklich auf, als das halt wirklich diese Tour vorbei war. Lass uns doch nicht mal perspektivlos einzeln vor uns hinarbeiten, lass uns was gemeinsam aufbauen. Und das war dann halt so dieses, mehr oder weniger dieser Gründungs, Geburtsstunde mehr oder weniger, dieser Idee, wieder eine Gewerkschaft mit einem syndikalistischen Grundprinzip aufzubauen. Es gibt nur ein Problem. Es gab in Deutschland nach 45 oder 38 schon keine Gewerkschaft mehr. Es waren auch keine ehemaligen Mitglieder bekannt von der FOD. Und so hat man sich vor allem Kontakt gesucht bei der Exil-CNT in Frankreich, vor allem in Vignol. Da ist halt auch dadurch eine gewisse starke Beeinflussung gegeben halt. Ne? Es geht halt weiter. 1976 findet eine Reihe von Regionalkonferenzen statt, wo man halt mal ein bisschen auslotet, wie man zusammenarbeiten könnte, möchte. Und diese Regionalkonferenzen führen dann halt zum ersten bundesweiten Treffen mit unter dem Namen Initiative für den Wiederaufbau der FOD. Das war am 12. und 13. Februar 1977. Auf diesem Treffen, das ist einfach mehr so ein Sondierungstreffen noch so, also man ist sich noch unsicher. Es wird erst einmal die Prinzipienerklärung von des Syndikalismus von Rudolf Rocker als eine Prinzipienerklärung beschlossen übernehmen. Dann wird halt ein Nationalkomitee gewählt, das liegt halt daran, dass die FOU in den Gründungsjahren halt sehr stark mit der CNT verwurzelt ist, oder Beziehung gut zu der CNT behält. Mit der CNT heißt ihre oberste Mandatsebene halt die Nationalkomitee. Man hat auch gleichzeitig diese Abneigung von Betriebsräten von der CNT übernommen. Also die Geburtsjahre der FOU sind vor allem, wie haben wir damals beschrieben, also sind halt, FOU ist halt ein Kind der CNT. Das merkt man gerade in Gründungsjahren sehr stark an. Dann haben wir halt nur gedacht, so, okay, wir brauchen Statuten, wir schreiben jetzt mal keiner selber, dann nehmen wir einfach die Statuten der IAA. Jetzt kommt also der Punkt aus, wer ist die IAA? Die IAA ist die Internationale Arbeiter Association und das ist so dieser, fast teilweise der größte Zusammenschluss von anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften am Höhepunkt über 2 Millionen, fast 3 Millionen sogar. Und besteht seit 1922 sogar. Bei dieser Konferenz gab es auch einen zweiten Punkt. Es waren 8 Gruppen vertreten, die 41 Mitglieder hatten. Und die Gründungsgruppen waren Köln, Wuppertal, Bremen, Hannover, Aschaffenburg, Darmstadt und eine unbekannte Gruppe. Nämlich das ganze Stand, das erste Protokoll, wurde eine Gruppe geschwärzt. Man geht davon aus, dass gerade im Zuge des Jahres 77, es war ja der deutsche Herbst, RAF gegen BRD, also eine starke Revolutionswelle über die linken Strukturen, dass dann diese Gruppe einfach in dem Protokoll erscheinen wurde, weil sie gerade Opfer dieser Revolution wurde. Von diesen Gründungsgruppen besteht aber seit durchgehend bis heute nur Hannover. Alle anderen Gruppen sind heute nicht mehr existent oder haben sich irgendwann wieder aufgelöst und neu gegründet. Neben diesem deutschen Herbst hat die FU damals noch ein Problem gehabt. Und zwar, sie ist eine autoritäre Gewerkschaft und die autoritären Gewerkschaften dominieren halt. Das war so ein kleines Problem auch am Anfang. Das geht dann auch dann gleich weiter. Und zwar fand dann am 8. und 9. Oktober 77, knapp ein halbes Jahr später, der erste bundesweite Treffen, Kongress eigentlich statt, Gründungskongress ist es korrekterweise. Man hat dort die Gründungserklärung geschrieben. Und damit war halt die Geburtsstunde der FU im Oktober 77. Bei diesem Gründungskongress waren halt zunächst 11 Gruppen vertreten, mit 57 Mitgliedern und 2 CT-Gruppen aus Wetzlar und Köln. Bei diesem ersten Kongress hat man sich entschieden, wir nennen uns Initiative V. Ganz einfach, wir wollen eine FU aufbauen. Deswegen, weil wir da in der Gründungsphase sind, nennen wir uns Initiative. Und warum nicht FUD, wie ein halbes Jahr vorher? Ganz entscheidender Punkt halt, man wollte halt im Zuge des Dritten Reiches, wollte man diesen Begriff Deutschland nicht einen Namen mehr haben. Deswegen hat man das D wegfallen lassen und dann halt nur noch Initiative FU. Genau. Und dann ist jetzt schon, überlegt man halt schon auf den ersten Gründungskongress, so was machen wir? Arbeiten wir in DGB-Gewerkschaften mit oder machen wir eigene Gewerkschaftsarbeit? Das ist so ein Punkt, das zieht sich über fast ein Jahrzehnt in den Geschichte der FU dann mit. Gut. Dann noch ein Punkt, ich habe mir auch, weil es in der Geschichte der FU immer wieder wichtige Punkte gab, habe ich die mir rausgegriffen und habe die dann gesondert behandelt. Die kann es sein, dass die halt dann von dem Jahr, wo sie beginnen, bis heute mehr oder weniger gehen. Also halt, nächster Punkt halt, DA. Die direkte Aktion war bis. Fangen wir lieber beim Grundlegenden an. Im Gründungsjahr gab es eine Idee einer gemeinsamen Zeitung. Bloß hatte man damals die Meinung, man hat noch nicht die Kapazität und die Grundlage für eine gemeinsame Zeitung. Und daraufhin hat sich die Hamburger Ortsgruppe entschlossen: ja, wir machen eine Zeitung, die nennen wir direkte Aktion. Und das war das offizielle Organ der Region Nord. Nun ist es halt so, dass die Zeitung dann nicht nur im Norden gelesen wurde, sondern auch im Süden. Und das hat dann dazu geführt, dass am zweiten Bundeskongress ein halbes Jahr später beschlossen wurde, die DA ab Ausgabe 7 als offizielles Organ der FU in Druck zu geben, mit der Auflage von 1000 Stück. Die DA reichte zeitweise 5000 und mehr Auflagen. Stück. War halt vor der jungen Welt und der Jungle World hat die meistgedruckte linke Zeitung. Sie musste jetzt 2016 eingestellt werden, das mit der 233. Ausgabe. Wie halt so viele Zeitungen, die Druckkosten, Verlegung und so weiter waren höher wie die Einnahmen. Momentan läuft das Projekt weiter als Online-Zeitung. Und wir hoffen, dass wir irgendwann die wieder auf so ein Bein stellen können, dass wir die dann Druck geben können. Aber das ist halt noch Perspektive der Zukunft. Genau. Dann 78. Es gibt jetzt so die ersten Turbulenzen halt in der FU. Der zweite Kongress findet am 13. und 15. Mai 78 statt in Köln. Köln wurde dort in der Geschichte der FAU auch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Also viele Sachen in und um die FAU liefen immer in Köln herum. Es war so mit einer der Zentren des Anarchismus in der BRD der 70er und der 80er Jahre. Und dieser Kongress ist zu Pfingsten und deswegen bekam er den Beinamen Pfingstkongress. Und es ist halt seit 78 die Tradition, dass die FAU sich bundesweit irgendwo trifft zu Pfingsten zum Bundeskongress. Das ist dies Jahr dann der 41. Genau. Auf diesem Kongress werden halt die Perspektiven und Ziele ausgelotet und es gibt halt Diskussionen über diese Prinzipienerklärung, die halt ein Jahr vorher angenommen wurde. Es gibt 4 Gegenentwürfe dazu, aber keiner wird angenommen. Und dann geht es halt schon, ein bisschen die ersten Verwerfungen in der Organisation. Soll mir eine anarcho-syndikalistische Ideengemeinschaft sein, deren Hauptaufgabe ist, dass man diese Idee propagandiert in die bestehenden Gewerkschaften zum Teil? Oder sollen wir halt uns Schwerpunkt setzen halt auf betrieblich Prinzip und Arbeit? Und das ist so die ersten, sieht man schon so, man ist nicht einig, wohin man will. In Sandburg dann halt auch 78, es gibt dann das Regionaltreffen Nord. Und dieses Regionaltreffen wird dann von der Polizei gestürmt mit Maschinenpistolen und die Leute werden mit vorgehaltenen Waffen zur Personalfeststellung gezwungen. Im Zuge dessen hat mir ein Genosse erklärt, fand ich noch sehr interessant, die hatten dann in Zukunft so starke Angst vor Repressionen, dass die, wenn halt ein Regionaltreffen war, sind die halt hingefahren mit dem Auto, irgendwo in der Nähe dieses Ortes, sind ausgestiegen. Alle in verschiedene Richtungen gelaufen, immer geguckt, dass ihn ja keiner verfolgt und dann hat er zum Treffpunkt gelaufen. Das war so diese 18 Jahre, man hat wirklich, oder 18 Jahre war es in dem Fall, man hat richtig Angst vor Repression. Ja, dann das Jahr 79 wird nicht besser. Die Räumlichkeiten der Initiative V, Köln hat zu dem Zeitpunkt das Nationalkomitee und deswegen gibt es dann die Büros und das Zentrum der FAU in Köln. Diese Räumlichkeiten werden dreimal aufgebrochen innerhalb von einem halben Jahr und total verwüstet mit Spray und Farbe verteilten ganzen Räumlichkeiten. Geht man davon aus, dass es aus der eigenen Zähne, also aus der linken Zähne war, so Feindlichkeiten halt. Gibt es heute auch noch, in den letzten Jahren gab es eben auch in der Form nicht, aber halt nur verbal dann halt. Ja, wenn wir gerade weiter dabei sind, es gibt eine Personenversammlung der FAU und die wird auch wieder gestürmt von der Polizei, wieder mit Maschinenpistolen, Personalverstellung. Das ist halt die Ende der 70er Jahre, 80er Jahre, massive Repression. Ja, dann geht es halt noch weiter ab. Es gibt natürlich die Diskussion, es gab eine Diskussion über Neuausrichtung und die Prinzipienerklärung. Und in diesem Zug treten die Gruppen Reutlingen und Westberlin aus. Aber was Positives, 1979 wird die FAU Mitglied der IAA. Damit gibt es halt Auflösung der FAUD wieder in der deutschen Delegation. Das ist halt mal was Positives aus dem Jahr. Ansonsten ist es halt ein bisschen schwieriger. Und zwar gibt es findet nämlich 1979 auch der erste Kongress der CNT wieder statt in Spanien. Und auf diesem Kongress erkennt eine Minderheit die Beschlüsse nicht an, weil diese Beschlüsse richten sich gegen Betriebsratarbeit. Diese Minderheit spaltet sich ab, gründet die Gruppe CMT Valencia, die heutige CGT. Und das hat immer so ein schöner Diskussionspunkt oder Streitpunkt. Es gibt Leute, die sagen, die CGT ist eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft aufgrund ihrer Prinzipien. Die anderen sagen, die ist keine. Das ist halt nämlich immer auch ein schwieriges Thema halt. Und ich tendiere immer dazu, die ist eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, allein vom Prinzip her. Und wenn sie eine ist, dann ist sie derzeit die größte Organisation weltweit. Genau. Im Zuge dieser Debatte halt zur Betriebsratarbeit hält die FAU zur CNT. Aber das geht ja noch weiter, es wird ja noch turbulenter. Und zwar treten im Sommer 1979 zwei Militante in die Ortsgruppe Hamburg ein. Die beiden Militanten haben einige Jahre vorher bewaffneten Supermarkt überfallen, saßen dafür im Knast und sind halt in die FAU eingetreten und wollten dann halt dort eine gemeinsame Front aufbauen zwischen der damals agierenden Stadtgewerkschaft, wo die bundesweit tätig war. Diese beiden Militanten schafften dann immer mehr Leute um sich und schlossen dann die alteingesessenen Mitglieder aus, die altgesessenen Mitglieder gründeten dann die Gruppe Arbeitersolidarität. Und dann geht es halt so ein bisschen weiter. Die haben halt probiert mit ihrem Kurs, wir machen gemeinsames Front mit der Stadtgesellschaft, Fuß zu fassen bundesweit, wollten die anderen Syndikate dazu bringen, damit einzusteigen, hat auch nicht funktioniert. Deswegen haben sie dann 1980 zu Ostern einen Kongress veranstaltet. Bei dem waren aber halt nur von 15 Ortsgruppen 4 anwesend und 2 Mitglieder des Nationalkomitees. Das Nationalkomitee hat einfach darauf hingewiesen, dass dieser Kongress nicht statutengemäß eingeladen wurde. Damit ist er nicht beschlussfähig. Und darauf hat Hamburg darauf einfach reagiert, okay, wir lösen jetzt die Initiative FAU auf und nennen uns FAU. Und das ist halt sehr verwirrend halt zu dem Zeitpunkt gewesen. Es gab dann also jetzt die Initiative V und es gab die Gruppe V und es gab direkte Aktionen von beiden. Die Zeitung also. Das ist halt ein sehr verwirrender Punkt gewesen. Diese Ortsgruppe Hamburg in dieser Form bestand dann nur bis 83, hat dann sich 83 dann aufgelöst. Und 83 war auch der Punkt, wo dann auf den Kongress beschlossen wurde, mal wieder in Köln, die Zusatzinitiative bestreichen und sich V zu nennen. Wurde man auch den Namenslauf verhindert. Problem war halt auf diesem Punkt, im Rahmen dieser Verwerfungen ist die Struktur auf den historischen Tiefstand abgewandelt. Es gab nur noch 6 Ostgruppen halt. Ne? Wenn man überlegt, 1980 waren es 15 Gruppen und 1983 waren nur noch 6. Und das ist so ein bisschen halt die Turbulenzen halt in der Geschichte der V-Verein der 80er. Und jetzt habe ich einen Punkt, kann man jetzt ein bisschen kritisch sehen, ist das Thema, es gab Spaltungen innerhalb der FAU und es gab auch Gruppen dieser Organisation, die parallel zur FAU bestanden, die halt auch den gleichen Namen haben. Und das möchte ich halt mal ein bisschen lustig einläuten.
Thanasen?
Ich will nicht von diesem römischen Mistrat.
Wieso verkaufst du nicht was für anständige Leute?
Was für anständige Leute?
Ja, nicht diesen überflüssigen Krimskram zu Imperialisten.
Ich kann nichts dafür, ich habe mich nicht drum gerissen, das Zeug zu verkaufen.
Na gut, dann gib mir eine Tüte Otternasen, ja?
Ja.
Ihm auch. Danke, Leute.
Seid ihr von der jüdischen Volksfront?
Verzieh dich!
Was?
Judäische Volksfront, Quatsch! Wir sind die Volksfront von Judäa! Judäische Volksfront! Schwächlinge!
Kann ich in eurem Verein mitmachen?
Nein, verpiss dich.
Ich wollte dieses Zeug nicht verkaufen, das ist nur ein Job. Ich hasse die Römer genauso wie ihr.
Sagst du das auch nicht nur so?
Oh nein, todsicher. Ich hasse die Römer schon lange.
Hör zu, wenn du eintreten willst in die VVJ, dann musst du die Römer wirklich verdammt hassen.
Das tue ich ja.
Oh ja, und wie sehr?
Wie ein Verrückter.
Du bist aufgenommen. Hör zu! Es gibt Typen, die wir noch mehr hassen als die Römer. Diese verfluchten jüdischen Volksfront-Mistkerle.
Ja, und jüdische populäre Volksfront-Mistkerle. Und die Volksfront von Judäa.
Ja, genau. Spalter.
Die Volksfront von Judäa. Spalter.
Wir sind die Volksfront von Judäa.
Ich dachte, wir wären die populären Front.
Mann, Volksfront. Was ist eigentlich aus der populären Front geworden? Die sitzt da drüben.
Ja, das ist halt dieser Punkt, wie gesagt, der Punkt halt Spaltung und sonstige. Also wir haben Parallelstrukturen gehabt, die auch den Namen hatte FAU und wir haben auch eine Spaltung gehabt halt in der Geschichte. Ist ein eigener Punkt für sich, ist halt, muss man halt, geht es in der Geschichte immer, wird es immer gegeben und das ist halt nochmal ein bisschen interessant zu beleuchten. Also neben dieser Hamburger Gruppe, die sich da 1980 mehr oder weniger gegründet hat, gab es noch in Hamburg die Freie Arbeiterunion Redekommunisten, eine maoistische, leninistische Gruppe mit ein bisschen Anarchismus in so einer Weise. Und diese hat einen guten Kontakt zum maoistischen, trotzkistischen Gruppen in Hamburg vor allem. Wie gesagt, Parallelstruktur, nicht mit FAU eigentlich zu tun, aber hat den Namen gehabt, FAU. Dann gibt es noch in München der 80er Jahre gibt es eine Abspaltung und zwar die Mehrheit der Münchner Gruppe möchte eintreten in die Volksfront der KPD. Daraufhin wandte sich die Minderheit an die Gesamtorganisation. Daraufhin ist halt die Mehrheit ausgetreten und hat die anarchistischen Arbeiterunion gegründet. Ganz skurril war es dann in Heidelberg. In Heidelberg gab es die sogenannte Freie Arbeiterunion, anarchistische Partei. Die hat sich kurz FOHD genannt. Es war eine Gruppe von anarchischen Stalinisten halt. Geht eigentlich gar nicht, aber die haben sich halt so definiert irgendwie. Ganz lustig, ne? Diese FAUAP, was auch genannt wurde in gewisser Weise, war 1984 vertreten in dem Studierendenorganisation, also Studentenparlament der Uni Heidelberg. Und die hat auch eine Gruppe, eine eigene Studierendenorganisation, die nannte sich die Faust. Jetzt klingt das so ein bisschen, okay, Studienparlament, eine Gruppe, noch eine Studentenorganisation, das müssen richtig viele Leute sein. Nee, die passten alle in den Telefonzeller rein. Ja. Dann gab es auch noch so ein bisschen eine verwerfende Geschichte. In Ende der 80er Jahre gab es dann so eine Abspaltung in Hannover um Hans Spaltenstein. Das ist ein ehemaliges FOD-Mitglied gewesen. Die nannten sich dann die Fritz-Kader-Gruppe. Dann gab es im Zuge der Verwerfung 92 rum dann eine Gruppe, die nannte sich Gruppe von Exil-Mitgliedern, die halt ausgetreten sind, weil sie halt meinte, dass halt keine gewerkschaftliche Arbeit in der FU mehr möglich ist. Dann gab es noch 2008 eine Spaltung zwischen in Hannover, in Hamburg, und zwar zwischen dem Allgemeinsyndikat Hamburg und dem Café Libertad. Da waren halt viele Mitglieder beschäftigt. Dann gab es innerorganisationische Streitigkeiten und im Zuge dessen gab es eine Spaltung. Daraus hat sich dann das Allgemeine Syndikat Altona gegründet. Daneben gab es dann auch noch ganz andere Sachen. Das ist ein Beispiel, irgendwie, es gibt so nur ehemalige FAU-Mitglieder und andere Anarchisten haben so ein Beispiel das Institut für Syndikalismusforschung gegründet. Das sind vielleicht 20 Leute bundesweit. Und es gibt noch die Webseite syndikalismus.at. Die hetzen mal gerne ein bisschen über die FAU rum. Das waren auch irgendwie ehemalige FAU-Mitglieder. Das sind aber auch nur irgendwie 3-4 Leute. Und ja, dann gab es auch noch Anfang der 2010er Jahre eine kleine Spaltung. Da ist halt dann, die waren nicht so ganz so schlimm. Man hat dann einfach eine neue Ortsgruppe gegründet, und zwar die Ortsgruppe Hameln. Ist halt, also Spaltungen gab es in der FU immer wieder, wird es immer noch geben, ist aber halt, ja, ist auch nicht so der wesentliche Punkt, also im Regelfall haben wir es doch harmonischer miteinander. Gut. Neben diesen ganzen Konflikten, Verwerfungen, hat die FU auch Arbeitskämpfe geführt. Und einer dieser schönen Beispiele halt, die FU zeichnet sich ja aus für direkte Aktionen, halt direkt vor Ort reingehen und halt sagen, hier geht es nicht so weiter. Und ein Fall war halt 86 dann in Frankfurt, die Kollektivkneipe Pelikan. Das Inhaberpärchen hat nach Urlaub beschlossen gehabt, wir kürzen den Bedienungen den Stundenlohn um eine D-Mark, rückwirkend um einen Monat. Die Bedienung wollte eigentlich streiken, hat sich auch selber das nicht zugetraut und hat sich an die FAU Frankfurt gewandt, die dann halt kurze Zeit später mit ein Dutzend Leuten vor der Tür stand und halt Flugblätter verteilt haben, mit den Aufforderungen, in diesem Lokal nichts mehr zu konsumieren. In der Regel war es halt so, die Leute haben den Flugblatt genommen, sind rein, haben es gelesen, kamen wieder raus und meistens hat man dann gehört, Recht habt ihr. Das Inhaberpärchen hat dann mit einer Unterlassungserklärung reagiert, in der Höhe von 50.000 D-Mark. Problem war halt nur, sie konnten keinen Verantwortlichen benennen, deswegen ist das verpufft. Und wenige Tage später haben sie dann kapituliert und haben den Lohn regulär weitergezahlt. Wie gesagt, es gibt auch positive Zeiten in der FAU, gibt auch negative. Spannend wird es dann erst wieder etwas später, ab 87 dann. In den 80er Jahren dominiert die autonome Bewegung als die linken Strukturen bundesweit. Die autonome Bewegung sehe ich mal ein bisschen als einen billigen Abklatsch der Autonomiebewegung der Ende der 60er Jahre in Italien, weil diese Autonomiebewegung in Italien war recht stark anarcho-syndikalistisch geprägt, halt mit wilden Streiks, Betriebsbesetzungen. Und diese deutsche Autonomiebewegung zeichnet sich vor allem stark aus über eine Mischung zwischen Politik, alternativen Leben und Ökologie im Zuge der AKW-Bewegung. Ausnahme bildet da vor allem West-Berlin. In West-Berlin hat sich die Autonomiebewegung immer abgekapselt zu den alternativen oder ökologischen Teilen. Da hat es aber einen starken Wert auf den politischen Punkt Wert gelegt. Und das ist gar nicht mal uninteressant, gerade im Laufe der Geschichte der FU dann. Das Berliner Syndikat ist heute der größten Syndikat der FU. Und man trifft dort sehr viele Mitglieder, die halt damals in den autonomen Bewegungen aktiv waren. So, mal nebenbei. Genau. Für viele Autonome wird dann die FAU mehr oder weniger eine Art Hängematte, oder beziehungsweise die fühlen sich dann, nachdem ihre Strukturen meistens gescheitert haben, dort halt zu Hause. Dann ist natürlich auch so, die FAU ist nur eine linke Organisation und die wird halt beeinflusst auch von den Debatten der Autonomen, die halt in die ganze linke Szene und auch in die FAU reinwirken. Das führt dann dazu, dass es halt eine Diskussion gibt über diese Prinzipienerklärung. Genau. Über dieses Stück hier. Und zwar wird halt gesagt, ein Teil dieser der bundesweiten V-Struktur sagt, dass dieser Text von Rudolf Rocker nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit Ende des 20. Jahrhunderts spiegelt und die hätten gern eine neue. Der andere Teil der FAU, vor allem dieser gewerkschaftliche Flügel, wieder da drin aber eine Abkehr vom Syndikalismus. Genau. Und der gewerkschaftliche Flügel der FAU möchte halt auf Syndikalismus, legt halt auf den Syndikalismus Wert, auf die betriebliche Arbeit. Während der andere Teil der FAU sagt, okay, Syndikalismus ist gut, aber wir setzen ihn mit Hausbesetzung gleich. Im Zuge dieses Konflikts gibt es dann 1989 eine bundesweite Arbeitsgruppe. Das sehen wir dann hier auch hier links im Bild. Das ist irgendwo ein Treffen gewesen bei Hameln. Diese bundesweite Gruppe soll eine Prinzipienerklärung ausarbeiten. Und diese Prinzipienerklärung wird dann vom Bundeskongress 1990 fertig. Vorher hat sich aber halt die Kölner Ortsgruppe halt von diesem Mitarbeiter halt, zurückgezogen halt. Die Kölner Ortsgruppe war halt stark gewerkschaftsorganisiert und die wollte halt da nicht mitmachen. Und auf diesen, genau. 1990 kommt halt auf den Kongress dann halt zur Abstimmung, aber vorher gibt es noch einen Antrag von Köln und Wetzlar. Und zwar geht es da um die Präzisierung der Mitarbeit in Vertrauensleutekörper. Man wollte in Vertrauensleutekörper mitarbeiten, um halt ein Gegengewicht zu den Betriebsräten aufzubauen, um nur so halt längerfristig die Betriebsräte halt kalt zu stellen. Ne? So, darauf reagiert auch die FU Frankfurt mit einer scharfen Kritik. Die lese ich mal vor. Die Forderungen sind identisch mit Forderungen linker Gewerkschafterinnen. Unser Ziel kann es nicht sein, einen besseren DGB zu schaffen. Unsere Aufgabe soll es sein, die DGB-Politik offenzulegen und zu kritisieren. Ein Ausbau des Vertrauenskörpers im Gegengewicht gegen die Betriebsräte ist ein völlig falsches Ziel. Da damit nur die Stellung des DGB gefestigt wird, unser Gegengewicht gegen die Betriebsräte und Vertrauensleutekörper kann nur in unseren zusammenhängend geschaffenen Betriebsgruppen sein. So, also man sieht halt schon diese Stellungnahme halt dazu, dass halt, es kriselt. Dieser Jahreskongress 1990 bleibt allen Beteiligten in schlechter Erinnerung. Man sieht halt, dass das innerorganisatorische Klima mehr oder weniger vergiftet ist. Schlimm wird es dann erst ein bisschen weiter halt. Der dieser gewerkschaftliche Flügel erklärte daraufhin, dass diese Prinzipierklärung ein Gegengewicht ist zu dem Syndikalismus, und die haben die Befürchtung gehabt, dass mit dieser Prinzipienerklärung die V in eine orientierungslose Perspektivlosigkeit driftet und ihren Syndikalistencharakter verliert. Hatten sie im Prinzip auch recht, das werden wir dann halt in den 90er dann betrachten, also es war dann eine perspektivlose Phase. Diese Prinzipienerklärung 1990 angenommen, bestand jetzt bis 2015 und wurde erst nach mehrmaligen Diskussionen auf den Bundeskongressen durch eine neue ersetzt. Genau. 1991 gibt es nochmal einen Kongress, wo es dann halt diese Stimmung halt nochmal richtig hochkocht. In der Folge treten erst die Aufbruchsgruppe Köln auf, dann West-Berlin und Wetzlar. Für die Gruppe Köln war es problematisch halt. Die Gruppe Köln hatte gerade das IA-Sekretariat inne und war in den Vorbereitungen zum 19. Kongress der Internationalen 1992 in Köln. Haben sie dann geschafft, weil sie hatten Unterstützung noch von der Ostgruppe Bonn, die haben halt Zugig gehalten, sonst hätten sie wahrscheinlich nicht geschafft. So, dann machen wir einen kleinen Sprung, und zwar in die DDR. Und zwar nehmen die Montagdemos 1989 halt, finden auch in den Betrieben politische Streiks statt. Finden politische Streiks statt. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte von verschiedenen Gruppen. Es gibt die Gruppe Vereinige Linke, das ist eine Oppositionsgruppe wie das Neue Forum. Es gibt in Halle noch heute, zum letzten Zeitpunkt noch die VL Kneipe, die ganz interessant vom Namen her, die Vereinige Linke hatte in Halle 1990 ein Haus besetzt. Das war dann halt so auch ein Büro dieser Organisation, und dieser Name ist dann halt eben heute weiter in Form von einer Kneipe. Die Vereinigte Linke versuchte halt eine Betriebsratsbewegung zu starten und organisiert dazu eine Betriebsräterkonferenz. Zeitgleich gibt es noch die wesentlich größere Initiative für unabhängige Gewerkschaften, und es gründet sich 1990 auch eine FU Ost. Da ist auch hier so ein Vorstellungsplakat. Gibt es auch noch so Kunsterklärungen dazu. Genau. Diese VOS trifft sich in West-Berlin mit anderen FU-Mitgliedern und gründet sich dann halt. Die V-Ost hält gute Kontakte zu der Initiative für unabhängige Gewerkschaften, auch übt auch gleich Kritik an dergleichen. In ihrer Existenz von knapp anderthalb Jahren hat die FU Ost mehrere Regionaltreffen durchgeführt und hat dann 1991 August der FU angeschlossen. So, jetzt gehen wir halt in die 90er. Auf dem Bundeskongress 92 wird halt ein Beschluss gefällt, der die Beteiligung an Betriebsratswahlen und Vertrauensleutewahlen komplett ablehnt und sagt, er ruft auch nicht zu solchen auf. Das ist bis heute bestehender Standpunkt, und es ist halt historisch interessant halt, weil die alte FUD hat Betriebsratwahlen daran teilgenommen, und das ist so ein gewissentlicher oder gewissenhafter geschichtlicher Bruch zur Tradition im deutschen Anarcho-Syndikalismus. Weiterhin kann die FU nicht entscheiden, ob sie Gewerkschaft sein möchte oder halt Propagandaorganisation. Es werden halt Aktionen durchgeführt wie Fahrgastzählungen, Kampagnen und Solidaritätsaktionen, aber auch Arbeitskämpfe. Ein schöner Arbeitskampf ist gegen die Firma Wiesengrill. Wiesengrill ist so eine Hähnchengrillkette, also dann mit, die mit den Fahrzeugen hier rumfahren, wo man dann diese gegrillten Hähnchen kriegen kann. Das war halt so eine Firma. Diese Firma hatte aber bei den Lohnverzahlungen im Krankenhaus halt beschissen gehabt und auch wohl bei den Löhnen. Daraufhin gab es dann öffentliche Aktionen der FAU, wo halt dann diese Grillwagen immer begleitet wurden. Die Presse hat darüber berichtet, das war dann halt öffentliche Gespräch. Und das hat dann dazu geführt, dass die Krankenkassen und Behörden dann aktiv wurden und haben den Laden dann letztendlich dicht gemacht. Genau. Um das Klima zu beschreiben, FUU 92, ein Genosse, ist damals erst einmal FUU gekommen und dann wurde die haben sich halt miteinander gesprochen und dann halt so wurde er gefragt, was er macht und dann hat er gesagt, so, er arbeitet. Und dann haben alle gesagt, wie du arbeitest. Das war so ein bisschen dieser 92-Effekt, also es gab dann halt wirklich dann die Mehrheit wirklich mehr Wert gelegt auf politische Arbeit. Ein kleines Highlight war halt dann 97 ging halt die FAU Webpage an den Start, also es war die erste gewerkschaftliche Homepage Deutschlands. Im Zuge dessen ist dann ein dieser Miterschaffer in die 1999 eingetretene Verdi eingetreten und hat dort die Webseite mit aufgebaut und hat dann später sich damit profiliert, dass er die erste deutsche Gewerkschaftswebseite erschaffen hat. Stimmte nicht, hat er zwei Jahre vorher schon an der FU-Seite mitgearbeitet. Interessant ist halt auch noch eine Geschichte dazu, und zwar die Fahnen der FU sind ja schwarz, rot und weiß. Und wenn ihr das Verdi-Logo mal anguckt, die Schrift ist rot, ein roter Kasten rum, der Rest ist weiß und zwischen Verdi gibt es einen schwarzen Punkt. Da gibt es halt irgendwie noch die Geschichte dazu, dass der sich wohl an die Farben orientiert hat und das Verdi-Logo mitentwickelt hat. Ob es halt stimmt, so durch Mythen und Geschichten der FAU halt. Genau, ein Highlight dieser Zeit. Genau, und zwar sieht man auch hier das Café Libertad. Im Sommer 1999 gründet sich eine Kooperative, das erste Mal in der Geschichte im Umfeld der FAU. Diese Kooperative importiert Kaffee aus Chiapas von der indigenen Gemeinden, die halt im Zuge des Sabbatistischen Aufstand der EZLN befreit wurden. Das Konzept der Kooperative war so effektiv, dass sie dann wenig später in eine Genossenschaft umgewandelt wurde. Und heute sind wir dabei, dass halt jetzt gerade in den letzten Jahren immer mehr Kooperativen und Genossenschaften im Umfeld der FAU entstehen. Die haben sich auch zusammengeschlossen schon zur Unienkorp. Genau. Dann 1999 gibt es einen Perspektivenkongress, einen Sonderkongress der FAU. Hier werden mehrere Punkte diskutiert, und zwar der hohe Durchlauf von Mitgliedern, das Auflösen von Gruppen, das Abschotten einer Gruppe nach innen und immer noch eine gewisse Perspektivlosigkeit und der allgemeine Frust über die IAA. Als Ausweg werden dann halt folgende Möglichkeiten festgehalten: offensives und selbstbewusstes Auftreten der Öffentlichkeit, Ausbau von tragfähigen gewerkschaftlichen Arbeitsstrukturen und praktiziert erlebbare kriminelle Hilfe. Bis zur konkreten Umsetzung dieser Punkte dauert es aber nochmal gut 10 Jahre, wenn man es reell betrachtet. Ne? Gut. Die 2000er Jahre, wir gehen natürlich mit einem starken wirtschaftlichen Wandel. Mit der Agenda 2010 in Hartgesetzen gibt es eine massive Umwälzung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der BRD. Die FAU setzt dann ihren Schwerpunkt auf den Kampf gegen Agenda 2010 und den Hartgesetzen und Leibertsturm. Im Zuge der Tarifverhandlungen gegen die Leiharbeit organisiert die FAU bundesweit Proteste und taucht halt auch gerne halt vor diesen Verhandlungsorten auf, um die halt zu stürmen. Ein schönes Beispiel ist halt in diesem Rahmen auch, dass dass ein Büro der Leiharbeitskette Jobs in Time in Frankfurt besetzt. Der Chef dieser Firma nimmt auch an diesen Verhandlungen teil und die fanden zeitgleich in Frankfurt statt. Das hat so geführt, dass zeitweise die Verhandlungen unterbrochen werden mussten. Daneben wurde auch mal zeitweise der DGB besucht. Ja, kann man auch mal machen. In Berlin geht es halt sehr interessant. In Berlin sind die halt auch aufgetaucht vor dem Verhandlungsort. Dort konnten sie halt mit dem damaligen DGB-Chef Sommer sprechen, der die irgendwie vertröstet hat. Und dann ist er irgendwann abgehauen, weil der Verhandlungsort wurde an Geheimort verlegt und nicht mal diesen öffentlichen Hotel damals. Genau. Ebenfalls wurde halt an diesem bundesweiten Kampagne Agenturschluss teilgenommen. In diesen bundesweiten Kampagnen konnte man die Arbeitsabläufe in einigen Arbeitsagenturen zeitweise blockieren. War sehr was Positives. Interessant ist halt zum Beispiel hier auch ein Punkt, dass man sehr aktiv gegen eine Teilzeitfirma vorgegangen ist, und zwar die Teilzeitfirma Initiative um Arbeit. Und das war folgendermaßen: Die Beschäftigten wurde teilweise oder gar nicht die Zulagen und Löhne ausgezahlt. Die haben sich an der FOU gewandt und die hat erstmal mit der Geschäftsleitung verhandelt, hat ein Ultimatum gestellt damals bis zum 15. Dezember. Als dann die Löhne nicht gezahlt wurden, gab es dann am 16. und 19. Dezember einen Streik vor diesem Büro in Frankfurt, an der Hauptverkehrsstraße, an der Straßenbahnverbindung. Also sehr großes Publikum, hat dann auch gute Pressearbeit gemacht, das Neue Deutschland darüber berichtet, so dass die Chefs dann gezwungen waren, in Verhandlungen zu treten mit der FAU, haben dann die ausstehenden Löhne ausgezahlt, mussten aber dazu ein Privatkredit aufnehmen. Wenig später musste die Firma Insolvenz beantragen. Gut. Dann, die FAU macht auch gerne Kampagne und eine dieser Kampagnen habe ich mir wieder rausgegriffen, also als Highlight in der Geschichte, und zwar, dass die Streik bei Kampagnen. Und zwar in Nordhausen gibt es ein Fahrradwerk von der Firma Bike System GmbH und dieses Werk soll aus finanziellen Gründen nicht gemacht werden. Das findet die Belegschaft natürlich nicht so toll und die machen eine Betriebsversammlung. Diese Betriebsversammlung wird auch dann nicht aufgelöst, sondern besteht dann dauerhaft fort. Und dann geht es halt eine Besetzung, dass der Fabrik stattfindet. In dieser Fabrikbesetzung wird das Café Libertad aufmerksam. Es hat noch Kontakte zu der Kreuzberger Radspannerei. Und dann gibt es halt die Idee, was kann man machen, um den Beschäftigten vor Ort zu helfen. Ihm wurde der Lohn für August nicht ausgezahlt. Und ein Insolvenzgeld war auch nicht gegeben. Und so kam halt die Idee auf, die haben ein Werk, um Fahrräder zu produzieren. Lass es doch einfach ein Fahrrad selber bauen. Das Fahrrad wurde entwickelt und dann ging halt in Nordhausen die Produktion los des Streikbikes, um halt die Löhne der Leute zu finanzieren. Diese Kampagne wurde maßgeblich von der FAU mitgetragen. Es sind am Ende 1800 Räder vom Band gelaufen. Diese Kampagne ist eine einmalige Sache in der bundesdeutschen Geschichte. Leider nur eine symbolische Aktion. Es war leider nichts, wo sie eine Perspektive entwickeln konnte. Aber es war halt sehr wichtig für die Belegschaft, denn die konnten daraus lernen, was Selbstverwaltung im Betrieb heißt. Gut. Dann, das habe ich jetzt keine Folie gemacht, weil das ist eigentlich kann ich das sagen, Ersatzfolie. Und zwar 2008 wird auf dem jährlichen Kongress neue Statuten verabschiedet. Das ist banal, das muss man sagen. Es ist richtig banal, dass neue Statuten verabschiedet werden, aber das ist nicht unwichtig, denn bisher war es halt so, die V ist eine Bundesgewerkschaft mit Ostgruppen und 2008 wurde dann halt gesagt, okay, die V ist eine föderale Gewerkschaft mit Syndikaten. Und das wird nicht unwichtig, denn im Zuge des Ende des Jahres gründet sich im Kino Babylon in Berlin eine Betriebsgruppe. Diese Betriebsgruppe tritt dann Anfang des Jahres an die Öffentlichkeit mit der Gewerkschaft im Hintergrund und verlangt Tarifverträge. Die Beschäftigten des Kino Babylon haben Löhne gekriegt von 5,40 Euro bis 6,30 Euro ungefähr. Der damals geltende Tariflohn in dieser Kinobranche war Minimum 8,40 Euro. Besonders bekannt war halt, dass dieses Kino kommunal gefördert ist. Mit 300.000 Euro jährlich. Und deswegen haben die Chefs ja auch gesagt, so, hier muss doch mal was passieren. Im Zuge dieser Konflikte finden Gespräche mit der Geschäftsleitung statt und Protestaktionen. Die Geschäftsleitung fühlt sich dann in die Enge gedrängt und reagiert mit einer einstweiligen Verfügung und die Kündigung einzelner Leute. Diese einstweilige Verfügung in Höhe von 250.000 Euro und rund 6 Monate Ordnungshaft für die Mitglieder des Sekretariats der VW Berlin, wenn sie sich weiter Gewerkschaft nennen. Die Gegenseite hat argumentiert gehabt, die LVU Berlin kann keine Gewerkschaft sein, weil sie keinen Tarifvertrag haben. Das Gericht ist ihnen halt gefolgt und hat der FAU die Bezeichnung Gewerkschaft verboten, wie sie aberkannt. Und das ist halt die Besonderheit, das ist das erste Gewerkschaftsverbot seit 1933 in der Geschichte. Also ein Novum gewesen auch. Und wenn man das auch konsequent weiterdenkt, also man braucht, wenn eine Gewerkschaft zu sein, braucht man einen Tarifvertrag, aber um einen Tarifvertrag abzuschließen, muss man eine Gewerkschaft sein. Also es ist ein ziemlicher Quatsch, was da halt gelaufen ist. Und die VW Berlin klagt oder dagegen und gewinnt diese Klage dann auch in zweiter Instanz vom Oberlandgericht Berlin. Das war dann auch erst 2010 im Juni. Und seitdem darf man sich wieder Gewerkschaft nennen. Problem war an der Sache nur, die waren praktisch fast nur ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr waren sie kaltgestellt als Gewerkschaft. Und dieser Konflikt lief dann halt weiter. Aber in diesem Fall kam dann halt die Linkspartei mit Verdi um die Ecke und haben einfach dann beim Kino Babylon ein Tarifvertrag abgeschlossen unter den Forderungen der FAU halt. Besonders daran ist halt in diesem Fall, die FAU Berlin durfte sich nicht Gewerkschaft nennen, durch diese Änderung der föderalen Struktur 2008 durfte es aber auch bundesweit jedes andere Syndikat. Das ist so ein bisschen dieser Vorteil der Struktur. Im Rahmen dieses Konflikts forderte ja die Internationale Arbeitsorganisation der UNO auf, dass der FAU grundlegende Gewerkschaftsrechte eingeräumt werden soll von der Bundesregierung. Ah ja, gut. Und genau. Ich spreche halt in diesem Fall auch gerne von dem Babylon-Effekt. Die FAU hat ja in der Vergangenheit immer noch bestehende Konflikte reagiert. Mit diesem Babylon-Fall bricht sie selber fängt selber einen Konflikt an, der doch zeigt, sie können Kämpfe führen, sie können die wirksam führen, sie können richtig Druck machen. Und im Zuge dessen findet eine Umwälzung der FAU statt. Es findet ein Weggang von diesem Punkt der politischen Organisation hin zu einer gewerkschaftlichen Orientierung statt. Es gibt mehr Stabilität, die Strukturen entwickeln sich besser. Dieser Konflikt halt führt auch dazu, dass neue Mitglieder eintreten, die halt auch, ich bin auch damals aufmerksam geworden auf der FAU durch diesen Konflikt und letztendlich auch wegen diesem Arbeitskampf mehr oder weniger eingetreten. Erst 4 Jahre später dann, aber halt eingetreten. Dieser Konflikt ist ja nur beispielhaft. Es gab ja noch viel mehr Konflikte. weniger Zeit, okay. Dabei wäre die Böll-Stiftung, Täterberübchen, trotzdem, Backwerk, Bowlingstar, S-Direkt, Spätschule, Barkiss, Volksrealität, Joyce und viele mehr. Der bekannteste, der auch durch die Medien ging der letzten Jahre, ist ja dieser hier mit der Mall of Berlin, wo halt die FOU Berlin neue rumänische Arbeiter vertritt, die halt auf der Baustelle der Mall of Berlin gearbeitet haben. Den Leuten wurde über mehrere Wochen, Monate teilweise oder kein Geld ausgezahlt. Die haben sich dann damals an die IG Bau gewandt. Die IG Bau hat gesagt, das ist nicht durchsetzbar. Daraufhin sind sie so dem Büro für in Sande Beschäftigte gegangen. Das ist so eine mehr oder weniger unabhängige Einrichtung vom DGB, aber auch vom DGB schon finanziert. Dieses Büro hat dann gesagt, wir sollen Ausgaben mit der Gegenseite eine Abfindung von 500 Euro. Das haben halt die Rumänen, es waren insgesamt 35 Rumänen zu dem Zeitpunkt, angenommen. Sie lebten teilweise schon mehrere Wochen auf der Straße oder auf dem Baucontainer auf der Baustelle und hatten auch teilweise nichts mehr zu essen, deswegen haben sie dann das Geld angenommen, bis auf diese neun Leute. Das sind auch so die von links und den besten. Weil die Leute haben gesagt, okay, wir haben Recht auf mehr, und wurde mehr Lohn versprochen. Das Lohn wollen wir auch bekommen. Und sind halt dann im Streik, ich kann mal nicht sagen, die waren schon nicht mal beschäftigt, die sind Proteste, haben die gemacht vor der Mauer in Berlin. Im Zuge dieser Proteste wurde ein Mitglied der FOU Berlin aufmerksam auf sie. Bachter hatte dann Kontakt mit der FOU Berlin zustande. Die FOU Berlin hat dann mal geguckt, da die Unterkunft kriegen, Essen, neue Kleidung, hat die Proteste organisiert, besorgt den Anwalt und ja, haben wir halt ordentlich Druck gemacht, dass halt die Leute ihr Geld kriegen. Wir reden halt bei den neuen Beschäftigten oder immerhin Beschäftigten über 30.000 Euro. Wir haben da Einzelpersonen, die halt 5.500 Euro Lohn fehlt. Und im Zuge dieser Verhandlungen, das meint der IG Bau, ist nicht durchsetzbar, das muss man betonen. Und im Zuge dieser Proteste hat dann die Gegenseite darauf reagiert mit zwei Einstweilenverfügungen, je 250.000 Euro und 6 Monate Ordnungshaft, ohne Anhörung der FOU. Dieser Konflikt sorgt dann bundesweit für viele Pressemitteilungen und für Interviews in der Jungen Welt, Zeit und der Bild. Wobei in so einer Weise die Artikel in der Bild-Zeitung war der beste. Ja, ist wirklich so, weil die Junge Welt, also wenn man diese Interview liest von der Jungen Welt, da hat man das Gefühl, wenn das kritisch liest, so, ihr seid scheiße, jetzt gebt euch nicht mal zu, dass ihr scheiße seid. Und die Zeit wollte halt FOU halt in die Anarcho-Ecke stellen, ist FOU Berlin auch mitgegangen. Und die Bild hat halt der Politiker berichtet, dass die halt den kleinen Leuten helfen. Hatten die auch in Halle einen Fall, wo die Bild-Zeitung über uns berichtet hat, auf jeden Fall über den Konflikt. Der war sehr positiv. Problem ist halt, die haben über den Konflikt berichtet, aber nicht über uns, dass wir den geführt haben. Aber die Bild-Zeitung hat auch nochmal ein paar positive Sachen.
Die Tricks der bürgerlichen Presse.
Ja, also diesen. Das ist halt der Punkt gewesen, wo wir waren enttäuscht. Seitdem sind aus dem Pressemitteilung rausgeflogen. Kleine Rache. Gut, wir sind Wall of Shame. Trotz aller Widrigkeiten hat es die VfL Berlin jetzt bisher durch alle Instanzen geklagt. Das Gericht hat in den meisten Fällen der FOU Recht gegeben. Problem ist halt, dass die ganzen Subunternehmen schon pleite sind. Beginn von den Generalunternehmern. Bis zur untersten Ebene, alle pleite eigentlich. Und jetzt im Mai wird es den entscheidenden Prozess geben gegen den Generalinvestor Harald Huth. Und momentan sieht es eigentlich gut aus, dass der gewonnen wird, weil es gibt die sogenannte Generalunternehmerhaftung. Sollte halt die Firmen pleite gehen und die Löhne nicht ausgezahlt werden, ist halt der Generalunternehmer haftbar zu machen. Das wird jetzt im Mai entschieden. Genau.
War das Zufall, dass sie alle pleite gegangen sind, oder war das
Strategie? Strategie.
Okay.
Das müsste man. Der FOU Berlin hat einen Vortrag zum Thema Mall of Shame. Nochmal ein Sondervortrag. in diesen Recherchearbeiten, die da so zustande kamen, kamen dann halt Sachen zutage, dass halt Geldwäsche betrieben wird. Also Firma A hat Firma B Rechnung ausgestellt für Leistungen, die nicht erfolgt sind. Firma B hat Rechnung für Firma C ausgestellt. In seiner Weise, das ist ja nicht das Bild von der Demo am 6. Dezember 2014 gewesen. Und vor Beginn dieser Demo hat einer dieser ehemaligen wohl Chefs dieser Subunternehmen, der FAO mehrere Aktenordner über Rechnungen und Kontobewegungen übergeben. Also das ist massive Geldwäsche gewesen, was da stattgefunden hat. Deswegen ist auch interessant, wenn man sich mit der Moral of Shame beschäftigt, es war ja nicht nur das Problem, dass die Leute nicht bezahlt wurden. Es war auch Teil des mit dem Brandschutz. Der Brandschutz war nicht fertig. Das Ding war schon eröffnet. Ich war selber im Januar 2015 mal dort, habe ich mal angeguckt. Da war halt ein Feueralarmknopf, der mit Kabelbindern irgendwie an der Wand so befestigt war, frei baumeln. Also man konnte nicht mal das Glas einschlagen, weil das Ding da einfach weggedriftet. Also das ist da ist ordentlich scheiße abgelaufen, das Ding. Heute gehen wir auch aus, dass es nicht nur 35 Rumänen waren, sondern mehrere hundert Rumänen, die auf der Baustelle gearbeitet haben, wahrscheinlich alle um Nuren beschissen wurden. Sind halt wenige Kontakte entstanden. Genau, das haben wir fast eine Stunde. Ich ziehe jetzt nochmal ein kleines Resümee aus der Geschichte. Die alten FOD-Mitglieder haben ja eine Neugründung durch Ereignisse des Zweiten Weltkriegs abgelehnt und waren sehr fixiert auf die Unterstützung des Kampfes der CNT, der illegalen CNT in Spanien. Und um halt zu sagen, dadurch, dass ich keinen Kontakt gab zwischen der neuen FAU und der FOD, ist die FAU auch ein Kind der CNT. Das führt dazu auch, dass diese alten Grundlagen, Modelle der FOD nicht übernommen wurden, sondern gleich das Modell der spannenden CNT. In der Folge hat die rigorose Ablehnung von Betriebsräten oder anfänglich der Bezeichnung Nationalkomitee, heute Geschäftskommission. Diese Sachen haben sich im Laufe der Geschichte immer geändert. Auch dieser Punkt, dass die Betriebsratsarbeit abgelehnt wird, bricht langsam auf. Im Zuge der bundesweit immer mehr stattfindenden Aktionen, wo halt dann Betriebsräte zerschlagen werden von Anwälten. Genau. Die Anfangsjahre waren ja sehr turbulent, aber das widerspiegelt ja auch diese Geschichte der bundesdeutschen Linken wieder. Also wer sich damit beschäftigt, das ist dann mehr oder weniger ähnlich abgelaufen bundesweit, aber FAU als Gruppe, die halt so lange besteht, kann man es halt besonders gut sehen, dass halt diese Turbulenzen stattgefunden haben, bis in die 90er Jahre dann hinein. Was die FAU halt durch die ganzen Krisen gerettet hat, ist halt ihr Festhalten am Klassenkampf und dass ihre Strukturen langfristig ausgerichtet sind. Und das haben halt die meisten Politikgruppen halt nicht. Die meisten Politikgruppen haben ja diesen Punkt, von Aktion zu Aktion zu rennen. Dass diese Sache dann auch positiv ist, ist ja dieser Babel-Konflikt. Dieser Babel-Konflikt ist halt wirklich entscheidend für die FAU, weil mit diesem Punkt findet diese Umwälzung in der FAU statt. Die gewerkschaftlichen Aktionen und Verhältnisse fangen an zu dominieren. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn ich jetzt mal alle Protokolle nehme. Wir haben in den 2005 Jahren noch im Protokoll stehen, wir waren auf der Demonstration und wir haben die Kampagne unterstützt und wir möchten jetzt regional und bundesweit eine Kampagne machen zum Thema Antifaschismus. Und wenn ich dann halt so gucke, die ganzen Protokolle ab dem Balkankonflikt legen immer mehr Wert auf gewerkschaftliche Arbeit und das hat sich dann immer weiter gesteigert. Also heute sind wir doch eine ernstzunehmende Gewerkschaft geworden. Das äußert sich dann auch dann wesentlich in den letzten beiden Jahren. Also wir haben in den letzten beiden Jahren einmal 18% und einmal 28% Mitgliederzuwachs gehabt, bundesweit. Davon könnte die Gewerkschaften nur träumen. Wir finden uns momentan auf einem positiven Weg. Wir mussten jetzt leider in den letzten Monaten den Verlust von 6 Syndikaten verkraften. Aber es gibt auch wieder Bestrebungen für Neugründungen. Die Aktionen finden immer weiter statt. Also wir werden neben Arbeitskämpfen, haben wir auch verbotene Tarifverträge abgeschlossen. Es werden gewerkschaftliche Kollektivbetriebe gegründet. Und was ich halt sehr wichtig finde, halt in diesem europaweit aufkommenden, um sich greifenden Nationalismus, den halt wir immer mehr halt sehen, auch in der Form von der AfD, stellt jetzt eigentlich den Realismus eine Perspektive. Und es war eigentlich keine Gegenbewegung da, da er sehr stark aufgelegt hat auf Internationalismus und halt keine Grenzen und Grenzen kennt, keine Rassen und weiter, was halt teilweise doch der rechte Spektrum immer anspringt. Und das halt so eine bildete Perspektive bildet und da die FAU als Teil dieser anarcho-syndikalistischen Bewegung weltweit stellt für mich halt momentan auch eine Gegenbewegung dar. Ja, und genau. Damit möchte ich auch jetzt den Vortrag beenden und ich würde dann zur Diskussion oder Fragestellung übergeben.